Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Margarete Wohlan am Mikrofon.
Polki i Polacy, bracia i siostry.
Polen und Polinnen, Brüder und Schwestern. Ich wende mich an Sie als Soldat, der die Schrecken des Krieges kennt. In diesem erschöpften Land darf kein Tropfen polnischen Blutes vergossen werden. Landsleute, vor dem ganzen polnischen Volk und vor der ganzen Welt möchte ich die unsterblichen Worte wiederholen. Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
Der polnische Staatschef Wojciech Jaruzelski verkündet vor 40 Jahren, am 13. Dezember 1981, im Fernsehen und Radio die Verhängung des Kriegsrechts über sein Land, begleitet von der polnischen Nationalhymne. Kriegsrecht in Polen, das war ein Ereignis, das damals weltweit Aufsehen erregte und ja auch welthistorische Folgen hatte, in letzter Konsequenz den Fall der Mauer und das Ende des Ostblocks. Polen war das Land im Ostblock, in dem mit beispiellosem Mut die Fahne der Freiheit gehisst wurde. Damals kämpften die Menschen dort für Unabhängigkeit, Pressefreiheit, Reisefreiheit. Und heute? Polen heute? Ich selbst bin in Polen geboren und aufgewachsen und lebe seit Jahrzehnten in Deutschland. Dieser Jahrestag, die Verhängung des Kriegsrechts vor 40 Jahren, ist für alle Polen, auch für mich, ein ganz besonderer Tag, der sich in die Nationalgeschichte des Landes eingeprägt hat. Was genau damals passierte, hier eine Collage von diesem Tag, wie über ihn im RIAS 1981 berichtet wurde.
Es ist 13 Uhr, hier ist RIAS 1. Polen, Verhängung des Ausnahmezustandes, faktische Machtübernahme durch das Militär. Aus dem Lande selbst ist zurzeit nichts zu erfahren, da die Verbindungen zu den Korrespondenten dorthin nicht herzustellen sind. Was man dennoch dazu sagen kann, aus der Sicht von hier und den Nachrichten, die man auf andere Weise in Erfahrung gebracht hat, stellte Friedrich Wilhelm Kramer zusammen.
Um 6 Uhr verkündete der Nachrichtensprecher des polnischen Rundfunks, dies sei ein besonderer Tag für den polnischen Staat. Es folge eine Ansprache des Generals Jaruzelski.
Obywatelki.
Ich gebe bekannt, dass ich mit dem heutigen Tag der Militärrat der nationalen Errettung konstituiert hat. Er hat heute um Mitternacht im Einklang mit der Verfassung das Kriegsrecht im ganzen Land eingeführt. Das ist kein Militärputsch, keine Militärdiktatur.
Was das bedeutet, Kriegszustand, können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Mit Sicherheit ist es ungeheuer folgenreich. Und es hat dergleichen auch noch nicht gegeben in einem Land des Ostblocks unter annähernd ähnlichen Bedingungen.
Ludwig Tamm, WDR-Korrespondent in Warschau, hat uns heute Nacht ein langes Fernschreiben zur Situation in Polen geschickt. Ich will es Ihnen mal verlesen. Militärpatrouillen in der Stadt, Panzerfahrzeuge an wichtigen Punkten wie Brücken, Fabriken und Verwaltungsgebäuden, ein abgeriegelter internationaler Flughafen, Fernsehsprecher in Uniform, Geld an den Kassen zurück, eine um 22 Uhr erstmals beginnende Ausgangssperre. Das alles kennzeichnet den ersten Tag nach Verhängung des Kriegszustandes. Kriegszustand, das heißt aber auch Verbot aller Versammlungen, außer kirchlichen, Aufhebung der Gewerkschaften und anderer Vereinigungen, die Möglichkeit, alle Wehrfähigen zu zivilen Diensten zu verpflichten. Kein Benzin mehr an Private. Die Bevölkerung konnte das alles in Anschlägen an den Hauswänden lesen, um die sich rasch Gruppen bildeten. Am Spätnachmittag die erste Pressekonferenz unter den neuen Bedingungen. Lech Walesa sei auf freiem Fuß, heißt es. Die Telefone sollen am Montagvormittag wieder geschaltet werden. Kein Journalist darf sich außerhalb der Hauptstadt bewegen. Das Klima hat sich von Grund auf geändert. Für alle.
Polen am 13. Dezember 1981. Dass der polnische Staatschef Jaruzelski zu diesem Mittel gegriffen hat, war ein Versuch, die Solidarność auszuschalten, die unabhängige Gewerkschaft, die in Wahrheit mehr war als eine Gewerkschaft. Sie war die erste demokratische Massenorganisation im Ostblock, eine Organisation, in der Arbeiter und Intellektuelle gemeinsam wirkten.
Endlich haben wir unabhängige, selbstverwaltete Gewerkschaften. Wir haben das Recht zu streiken. Und weitere Rechte werden wir bald durchsetzen.
Danzig am 31. August 1980.
Auf dem Gelände der Leninwerft verkündet der Elektriker Lech Wałęsa die Gründung der ersten nichtstaatlichen Gewerkschaft. Das ist einzigartig im Ostblock. Nur knapp 3 Wochen später wird die Gewerkschaft offiziell aus der Taufe gehoben. Solidarność, auf Deutsch Solidarität. Es ist eine Organisation für Arbeiter und Angestellte, aber auch eine Bürgerrechtsbewegung, die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit durchsetzen will. Binnen kurzem werden 10 Millionen Polinnen und Polen Mitglieder der Solidarność, Antikommunisten und Angehörige der Kommunistischen Partei, Akademiker und Bauern. Sie alle wollen den Sozialismus reformieren. Ein Jahrzehnt später werden sie ihn abschaffen. Drastische Preiserhöhungen für Lebensmittel haben im Sommer 1980 in vielen polnischen Städten eine Protestwelle in Gang gesetzt. Im Verlaufe von Wochen wächst daraus eine mächtige Opposition. Auch innerhalb der Partei findet sie schließlich Gehör. Das Regime gibt nach. Die Gesellschaft reagiert euphorisch.
31. sierpnia byłem ze swoimi znajomymi.
Am 31. August 1980 saß ich in Warschau mit meinen Freunden vom Alternativtheater Nicht Bügeln in einer Wohnung zusammen. Wir gaben konspirativ-oppositionelle Schriften heraus. Als wir an diesem Tag im Staatsfernsehen sahen, wie Wałęsa auf der Danziger Werft seinen Sieg verkündete, waren wir so begeistert, dass wir auf dem Balkon im 10. Stock die polnische Fahne hissten und Siegesrufe ausstießen. Dann nahmen wir die Fahne, gingen auf die Straße und sangen regimekritische Lieder.
Zbigniew Gluza, Journalist, Verleger. 1980 ist er 25 Jahre alt, gerade mit seinem Studium an der Technischen Hochschule fertig und schreibt an einem Buch über alternatives Theater.
Ich habe mich damals Hals über Kopf in den Kampf gestürzt. Nichts weiter hatte für mich Bedeutung. Meine Frau nicht, meine Kinder nicht, nur der politische Kampf. Meine Frau war so erzogen, dass sie sich mit dem Haushalt zu beschäftigen hatte. Und ich musste dafür sorgen, dass alles funktionierte. So war die Rollenverteilung der Menschen vom Lande. Und ich war ein Mensch vom Lande. Und sie auch.
Als Lech Wałęsa zum Arbeiterhelden wurde, als er das kommunistische Establishment am 31. August 1980 zu nicht gekannten Kompromissen zwang, hing ein Rosenkranz um seinen Hals. Die Vereinbarung mit der Regierung, freie, staatsunabhängige Gewerkschaften zuzulassen, unterzeichnete er, demonstrativ vor den Fernsehkameras aus aller Welt, mit einem 40 cm langen Kugelschreiber. Darauf war das Bild des polnischen Papstes Johannes Paul II. Der DDR-Bürgerrechtler und Polenexperte Wolfgang Templin.
Ich bin im Spätsommer 1976 in Warschau angekommen. Die vorhandene, schwache, aber zersplitterte intellektuelle Opposition gibt sich einen Ruck. Und Ende August formiert sich das Komitee zur Verteidigung der Arbeiterkorps. Eine ganz breit gefächerte, altersmäßig von Mitte 20 bis Ende 80, weltanschaulich von wirklich linkstrotzkistisch bis tief rechtskonservativ, dazwischen liberaldemokratisch, alles. Aber in einem Moment der Besinnung, diese wirklich sehr heterogenen Leute zusammengefasst, aus mit den Grundsatzstreitigkeiten, jetzt kommt es auf was anderes an, Geld, Rechtsanwälte, internationale Solidarität, Öffentlichkeit, Unterstützung der Arbeiter.
Viele Mitstreiter im Korps, dem Komitee zur Verteidigung der Arbeiter, kamen aus einer linken Tradition. Mit der katholischen Kirche oder den nationalen, konservativen Traditionen hatten sie wenig gemein. Die Solidarność von 1980-81 war am Ende ein gigantischer Akt der gesellschaftlichen Selbstorganisation gegen die sowjethörige kommunistische Obrigkeit. Das Verlagswesen ohne Zensur blühte. Der Wissensimport aus dem Westen gab neue Impulse. Die Geschichte Polens wurde neu diskutiert, nicht nur auf elitären Podien, sondern in Millionen von Wohnzimmern. Bis heute streitet man allerdings darüber, worin das Wesen der Solidarność lag. Und was ihre Macht in den Jahren 1980-81 wirklich befeuerte. Ging es darum, die Freiheiten der Bürger zu erringen und staatliche Willkür zu begrenzen? Oder vor allem um eine gemeinsame Verbesserung des Lebensstandards? War die Solidarność ein ethischer Kanon für ein gemeinsames Handeln im Sinne des Christentums? Oder auch der Versuch, Polen aus der sowjetischen Hegemonie zu befreien, also eine Etappe im Kampf um nationale Unabhängigkeit? All diese oft genannten Gesichtspunkte hatten ihre Bedeutung, zweifellos. Aber es gab auch Aspekte, über die heute kaum gesprochen wird. Die Solidarność war zu Anfang jedenfalls eine Bewegung für Arbeiterrechte und Demokratie am Arbeitsplatz, im Produktionsprozess. Darin lag ihr Erfolg. Davon ist jedenfalls Zbigniew Kowalewski überzeugt, Solidarność-Aktivist der ersten Stunde, zugleich bis heute Mitglied der vierten trotzkistischen Internationale.
Geneza Solidarności to nie jest Komitet Obrony Robotników.
Die Solidarność ist nicht aus dem Komitee zur Verteidigung der Arbeiter hervorgegangen und sie war keine demokratische Opposition gegen den Kommunismus. Ihr Ursprung liegt vielmehr im Arbeiteraufstand von 1970 in Danzig, Stettin und anderswo. 1970 hatte man drei Kampfformen erprobt, die man 1980 übernahm und über die heute niemand mehr spricht. Erstens, Streik als Betriebsbesetzung. Zweitens, man koordiniert die Streiks zwischen verschiedenen Betrieben einer ganzen Stadt. Drittens, die Forderung nach freien Gewerkschaften.
Die Keimzelle der Demokratiebewegung war der Arbeitsplatz. Zugleich spürten alle in der Solidarność den Rückhalt der katholischen Kirche, die sich zu dieser Zeit nicht in politische Einzelfragen einmischte. Beide, Kirche und Arbeiter, beflügelte die Hoffnung, ein ideologisch erstarrtes, repressives, wirtschaftlich erfolgloses Regime zu reformieren. Dass dieses ungewöhnliche Experiment mitten im Ostblock zwischen der Sowjetunion und der DDR von einer geschwächten Parteiführung geduldet wurde, stärkte die Streiklust der Solidarność, machte sie immer verwegener.
Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii.
Irgendwann war die Geduld der Staatsführung überstrapaziert. Doch auf die Parteibasis konnte sie nicht zählen. Zu viele hatten sich dort für die Solidarność erwärmt. Es bedurfte eines Militärputsches.
Martin Sander über den Aufstieg der Solidarność in Polen. Polen war 1980-81 wie alle anderen Ostblockstaaten erstarrt im Realsozialismus. Gefangen in einer lebenden Lethargie. Aufstände wie der in Ungarn 1956 oder der in der Tschechoslowakei 1968 waren blutig niedergeschlagen worden. Den Polen blieb 1981 der Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes erspart. Trotzdem sah es düster aus, als ab 81 das Kriegsrecht herrschte. In unserem Archiv gibt es ein Tondokument aus dem Jahre 1984 über Andrzej Gwiazda, einen der Mitbegründer von Solidarność. Er war direkt nach der Verhängung des Kriegsrechts verhaftet worden. Als der RIAS über ihn im Februar 1984 berichtet, wartet er immer noch auf seinen Prozess im Untersuchungsgefängnis. 49 Jahre alt, schwer krank und mit seiner Frau und seinen Freunden nur in Form von Briefen in Kontakt.
Andrzej Gwiazda ist ein schwerkranker Mann. Seit mehr als 12 Jahren leidet er an einem Magengeschwür, das immer wieder aufbricht. Die Entwicklung dieser Krankheit ist davon abhängig, unter welchen Bedingungen er lebt und welche ärztliche Behandlung er genießt. Er hat darüber hinaus eine Nierenkrankheit, die zurzeit ebenfalls besonders akut ist. Außerdem leidet er an Parodontose. Im Gefängnis von Białowieża, wo er zuerst gefangen gehalten wurde, und seither in der Untersuchungshaftanstalt in der Rakowiecka Straße in Warschau, hat er alle vorderen Zähne verloren. Eine andauernde Entzündung der Stirnhöhle verursacht ihm ständige Kopfschmerzen. Diese Krankheiten zusammen potenzieren sich. Sie machen es außerdem unmöglich, bestimmte Medikamente anzuwenden. Der Aufenthalt in der Untersuchungshaft, in der sich Gwiazda seit anderthalb Jahren befindet, beschleunigt die Verschlimmerung seiner Gebrechen und die Zerstörung seines Organismus. Unzählige Organisationen und Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland haben sich an die polnische Regierung gewandt und für Gwiazda zu intervenieren versucht. Bislang blieb jeder Appell, die Gesundheit dieses Menschen zu schonen und ihn aus dem Gefängnis zu entlassen, ohne Erfolg.
Schickt mir Pyralgin. Hier gibt es bloß Antineuralgin, das mir nicht hilft und das in starkem Maße den Magen reizt. Mir schmerzt wie immer bei solchen Tiefwetterlagen der Kopf. Manchmal erwärmt sich der Heizkörper nicht ausreichend. Dann brauche ich meistens eine Viertel bis eine halbe Tablette.
Am 30. April 1978 unterzeichnete Andrzej Gwiazda den Aufruf zur Gründung einer freien Gewerkschaft in Polen. Dieser Organisation weihte er den Großteil seiner Freizeit. Er bemühte sich um die Ausarbeitung der Taktik und der Strategie der freien Gewerkschaften. Er war darüber hinaus an der Redaktion der illegalen Zeitung Robotnik Wybrzeża, zu Deutsch Arbeiter der Küste, beteiligt. Er führte Diskussionsversammlungen durch, er engagierte sich beim Druck und bei der Verbreitung nicht offizieller Druckerzeugnisse und Flugblätter. Seine Tätigkeit brachte den freien Gewerkschaften neue Mitglieder und Sympathisanten, besonders auch im Gefolge von Feiern, die jährlich zum Gedenken an die Ereignisse im Dezember 1970 organisiert wurden.
Beamte des Sicherheitsdienstes stellten ihm ständig nach. Unzählige Male wurde er festgenommen, für 48 Stunden in Arrest gehalten. In Polen hat die Polizei das Recht, jemanden für 48 Stunden ohne Haftbefehl zu arretieren. Nicht selten kamen die Beamten des Sicherheitsdienstes in den Betrieb, in dem er arbeitete. Sie hörten erst auf, ihn immer wieder aus dem Betrieb zu schleppen, als die Arbeiter sich einmal daran machten, vom Fahrzeug, mit dem die Sicherheitsdienstleute gekommen waren, die Räder abzumontieren. Gwiazda versteckten die Arbeiter unterdessen in einer Halle, deren Eingang sie mit einem Seil absperrten, an dem eine Tafel hing: Arbeiten unter elektrischer Spannung. Am 26. April 1983 schrieb die Belegschaft von Elmo an den Staatsrat einen Brief.
Unserer Überzeugung nach ist der Bürger Andrzej Gwiazda unschuldig. Er ist unschuldig auch im Sinne des Gesetzes. Denn kein Gericht hat ein rechtskräftiges Urteil über ihn gefällt. Die Untersuchung seiner Aktivitäten umfasst den Zeitraum bis zum Dezember 1981, währenddessen die Solidarität offen und legal gehandelt hat. Folglich kann die Anwendung des derzeitigen Arrests gegen Andrzej Gwiazda und noch dazu nach dem laufenden Jahr der Internierung überhaupt nicht mit dieser Untersuchung gerechtfertigt werden. Wir kennen uns in der hohen Politik nicht aus und wir verstehen auch nicht, welche wichtigen staatlichen Gesichtspunkte dieses Unrecht gegenüber einem Menschen erfordern und noch dazu gegenüber einem, der wegen seiner Aufrichtigkeit allgemein geschätzt wird. Die Solidarität wurde illegalisiert. Aber niemand wird uns von unserer moralischen Verpflichtung abbringen, unseren Kollegen zu verteidigen. Wir ersuchen um eine Überprüfung, ob die Anwendung des derzeitigen Arrests gegen ihn irgendeinen anderen Sinn hat als die Zerstörung seiner Gesundheit.
Dieser Brief wurde von 380 Arbeitern des Betriebs Elmoor unterzeichnet, jenes Betriebs, in dem Gwiazda seit 1974 gearbeitet hatte.
In der Wohnung Gwiazdas wurden damals in den letzten Jahren unter Gierek immer wieder Durchsuchungen durchgeführt. Man konfiszierte Vervielfältigungsgeräte und Publikationen, die unter Umgehung der Zensur herausgegeben wurden. Diese Durchsuchungen dauern im Gefängnis an.
Nach der Rückkehr vom Hofgang finden wir unser Zeug total zerwühlt vor. Ein großer Verlust ist es, wenn uns der Tabak weggenommen wird. Der Tabak, der aus Kippen zusammengesammelt worden ist und der gerade mitten im Prozess der Veredelung war, mit Hilfe von Sirup, der aus Erdbeermarmelade und Apfelschalen gewonnen wird. Dann wurde mir erklärt, dass der Tabak weggenommen wurde, weil er mit Tee gemischt war. Aber bemüht euch gar nicht, das zu verstehen. Nach 14 Monaten Gefängnis bin ich verstummt und das Kinn ist mir auf die Brust gesunken. Tee ist hier eine äußerst begehrte und gesuchte Ware. Wenn in Białowieża mein Zeug durchsucht wurde, hatte ich den Eindruck, dass eine Eisensäge und eine Strickleiter nicht solche Emotionen unter den Wächtern geweckt hätten wie ein Beutel Tee. Ich vermute, dass die Mauern aus einem Material erbaut sind, das besonders in Tee löslich ist.
Als im August 1980 die Streiks begannen, kam Gwiazda als einer der ersten auf die Danziger Werft. Delegiert von den Arbeitern von Elmoor. Ausgerüstet mit einer Liste von Forderungen, die die Belegschaft seines Betriebs aufgestellt hatte. Er trat in das Präsidium des überbetrieblichen Streikkomitees ein und beteiligte sich ständig an den Verhandlungen mit der von der Regierung geschickten Delegation. Als jemand, der sich besonders mit dem Problem der Legalität und der Freiheit von Überzeugungen beschäftigt hatte, führte er die Gespräche mit dem stellvertretenden Premierminister Jagielski in den Punkten 1 und 4 der 21 Forderungen, die die Streikenden erhoben hatten, also der Zulassung der freien Gewerkschaften und der Freiheit der politischen Gefangenen. Zu diesen beiden Punkten heißt es im Protokoll des Abkommens, das zwischen dem überbetrieblichen Streikkomitee und der Regierungskommission am 31. August 1980 in der Danziger Werft geschlossen worden war.
Die Tätigkeit der Gewerkschaften in der Volksrepublik Polen hat die Hoffnungen und Erwartungen der Arbeiter nicht erfüllt. Es wird als zweckmäßig angesehen, neue, autonome Gewerkschaften ins Leben zu rufen, die authentische Vertreter der arbeitenden Klasse sein sollen. Das überbetriebliche Streikkomitee stellt fest, dass die von ihr zu schaffenden neuen, unabhängigen, autonomen Gewerkschaften die in der Verfassung der Volksrepublik Polen festgehaltenen Grundsätze einhalten werden. Die Regierungskommission stellt fest, dass die Regierung die volle Achtung der Unabhängigkeit und der Selbstverwaltung der neuen, unabhängigen Gewerkschaften garantieren und sicherstellen wird, sowohl was ihre organisatorische Struktur als auch ihr Funktionieren auf allen Ebenen ihrer Wirksamkeit anbelangt. Die Regierung wird den neuen, unabhängigen Gewerkschaften alle Möglichkeiten garantieren, damit sie ihre grundlegenden Funktionen auf dem Gebiet der Verteidigung der Arbeiterinteressen und der Befriedigung der materiellen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse der Arbeiter erfüllen können. Gleichzeitig garantiert sie, dass die neuen, unabhängigen Gewerkschaften nicht Gegenstand irgendwelcher Diskriminierungen werden.
In der Frage der in der Vergangenheit aus politischen Gründen Verfolgten und Benachteiligten wurde festgelegt:
Unverzügliche Untersuchung, ob die Arbeitsentlassungen nach den Streiks von 1970 und 1976 in allen Fällen, die genannt werden, berechtigt waren. Wird festgestellt, dass sie unberechtigt waren, soll, wenn die Interessierten dies wünschen, eine sofortige Wiedereinstellung unter Berücksichtigung der in der Zwischenzeit erworbenen Qualifikationen erfolgen. Dies findet entsprechend auch in Fällen der von Hochschulen verwiesenen Studentenanwendung. Überprüfung der Gründe für vorübergehende Festnahmen und Freilassung von im Anhang genannten Personen. Volle Gewährung der Meinungsfreiheit im öffentlichen und beruflichen Leben.
Nach der Unterzeichnung der Übereinkommen von Danzig und Stettin blieb Gwiazda in dem Stab, der die Solidarität gründete, und zwar als Vizevorsteher des sogenannten überbetrieblichen Gründungskomitees. Nach der Bildung der Landeskommission der Solidarität wurde er deren stellvertretender Vorsitzender. Nach den ersten Regionalwahlen blieb er Mitglied der regionalen Leitung der Gewerkschaft in Danzig.
Als Mitglied der höchsten Führung der Solidarität hat sich Gwiazda immer seine Unabhängigkeit und seine kompromisslose Einstellung erhalten. Er ist einer derjenigen gewesen, die sich für eine konsequente Realisierung der Abkommen eingesetzt haben, die nach den Streiks im August 1980 erzielt worden waren, besonders im Bereich der Gesetzlichkeit. Er betrachtete die Unabhängigkeit der Solidarität und ihr Streikrecht als die wichtigsten Trümpfe, die die Gewerkschaft in der Hand hat. Dieser Überzeugung gab er als Mitglied der gemischten Arbeitsgemeinschaft für Rechtsfragen der Gewerkschaften immer wieder Ausdruck.
Um mich irgendwie auf den Beinen zu halten, mache ich morgens und abends Übungen. 100 Kniebeugen, 20 bis 30 Liegestützen. 30 Mal hebe ich mit jeder Hand einen Eimer mit Wasser hoch.
Auf den Beinen hält ihn auch seine Frau Joanna. Ihre politische Erfahrung ist nicht geringer als die seine. Auch sie hat sich in der demokratischen Opposition engagiert. Sie war gleichfalls eine Mitbegründerin der Freien Gewerkschaften gewesen und ebenso Mitredakteurin der Zeitung Robotnik Wipscheja. Sie engagierte sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Arbeiter in den Betrieben, in denen sie tätig war. Während der Auguststreiks im Jahre 1980 war sie Mitglied des Präsidiums des innerbetrieblichen Streikkomitees. Sie hatte wesentlichen Anteil an der Formulierung der berühmten Liste mit den 21 Forderungen. Die nervliche Anspannung in den Streikwochen war allerdings für Joanna Gwiazda zu viel. Und die letzten 10 Tage des Streiks verbrachte sie im Krankenhaus. Nach dem Streik trat sie wie ihr Mann in das Präsidium des überbetrieblichen Gründungskomitees der Solidarität ein. Sie war Pressesprecherin der Gewerkschaft in der Region Danzig, außerdem Mitredakteurin der Danziger Wochenzeitung der Solidarität. Nach den Wahlen für die Gewerkschaftsgremien in der Region Danzig kam sie in deren Führungsstab. Sie war ebenso wie ihr Mann Delegierter zum ersten Landeskongress der Solidarität.
In knapp einem Vierteljahr ist Ostern. Im katholischen Polen ein religiöses Ereignis von ganz besonderer Bedeutung und zugleich ein großes Fest. Es sieht nicht so aus, als könne Andrzej Gwiazda in diesem Jahr im Kreise seiner Familie feiern. Im letzten Jahr schrieb er aus dem Gefängnis an seine Frau:
Ich sitze hier und brauche die restlichen Vorräte der Zigarettenpackungen auf, die ich im Januar bekommen habe. Vater hat mit seinen juristischen Darlegungen natürlich recht. Das Elend besteht nur darin, dass es nicht Vater ist, der für die Interpretation des Rechts designiert ist, sondern das Gericht und der Staatsanwalt. Außerdem schreiben wir das Jahr 1983. Das allein reicht schon, dass Vater halt nicht recht hat. Die kleinen Schnecken sind nur noch auf einem einzigen Platz auf dem Hofgang. Es waren zuerst 4, jetzt sehe ich nur noch 2. Einer davon geht es irgendwie schlecht. Im Januar, als ich ihnen angefaulte Apfelreste zugeschoben habe, sah es so aus, als ob sie sich ihnen zuwenden würden. Aber in einer halben Stunde kann man nicht viel über die Absichten einer Schnecke sagen, noch dazu einer fast eingefrorenen. Ich hatte die Absicht, seit dem Morgen zu schreiben, aber ich konnte mich nicht vom Osterfrühstück losreißen. Außer dem, was du mir zugeschickt hast, gab es zum Frühstück Würstchen, die ich vom Donnerstag aufgespart habe, Rindfleisch, aufgespart vom Samstag, und das Ei war auch gespart, wohl vom Freitag. Heute haben wir keins bekommen. Merkwürdig. Am Weihnachtsabend kamen sie mit einem Karpfen an, aber zu Ostern bieten sie nicht einmal ein Ei auf. Bei dieser Schilderung der Feiertage habe ich völlig vergessen, dass ich hier sitze, im Gefängnis und nicht im Hotel. Es gibt hier einen Kübel statt eines WC und einen Eimer statt eines Wasserhahns. Das Innere der Zelle ist ein Käfig mit einem Gitter. Ich fühle mich hier wie auf einem Ausflug. Frische Luft, Kälte, wenig Menschen, schlafen auf hartem Grund und unter der Decke ohne Bettzeug. Es fehlt bloß die schöne Aussicht und die Möglichkeit, einige Kilometer zu fahren.
Andrzej Gwiazda, Mitbegründer von Solidarność 1984. Ein individuelles Schicksal und zugleich eine gesellschaftliche Zustandsbeschreibung. Das Tondokument ist historisch, aber wenn ich an Polens östlichen Nachbarn heute denke, an Belarus und die vielen politischen Gefangenen, dann ist es auf eine beklemmende Weise auch ein Dokument der Gegenwart. In Belarus wird es aktuell sehr viele Andrzej Gwiazdas geben. Heute wissen wir, die Unterdrückung war nicht das letzte Wort. Die polnische Gesellschaft hat sich selbst unter dem Kriegsrecht ihren Mut nicht nehmen lassen. Wenn man als Gesellschaft so etwas erlebt, dann prägt das das Nationalgefühl. Ich habe kürzlich 3 Polen getroffen, Leszek, Krzysztof und Basia. Sie sind bis heute stolz auf die Solidarność, darauf, dass durch Polen der Anfang vom Ende des real existierenden Sozialismus begann.
Ich war erst 17 damals und dennoch spürte ich die Einschränkung. Es war wie weggenommene Freiheit. Ich musste in der Zeit regelmäßig in die nächstgrößere Stadt, weil ich ärztlich behandelt wurde. Und wegen des Kriegsrechts brauchte ich nun jedes Mal einen Passierschein. Ich weiß noch, wie nervös ich war, wenn die Milizionäre mich kontrollierten. Ich hatte immer Angst, ihn zu verlieren oder zu Hause zu vergessen. Deshalb habe ich ihn wie meinen Augapfel gehütet. Rückblickend würde ich sagen, dass das Kriegsrecht das Gefühl von Normalität zerstört hat. Wir hatten bis dahin wie alle anderen unsere Freunde, unseren Spaß. Politik spielte für uns keine Rolle. Das hat uns alle verändert.
Ich war 25, jobbte in einer Gaststätte und hatte in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember Dienst. Ich kann mich gut erinnern, besonders an einen Milizionär, der sich den ganzen Abend betrank. Kurz vor Mitternacht bekam er einen Anruf und ich sah in seinen Augen, wie er auf einen Schlag nüchtern wurde. Ich wusste sofort, da ist was passiert, denn der ist raus, wortlos und war weg. Als ich dann erfuhr, dass das Kriegsrecht verhängt worden war, fühlte ich mich irgendwie erleichtert. Denn vorher gab es eine unerträgliche Anspannung überall. Am 17. Dezember sollte es einen Generalstreik geben. Keiner wusste, wozu das führen würde. Deshalb war ich erleichtert, dass es diesen Streik nicht geben wird, dass die Russen nicht einmarschieren, dass keine Tyrannei ausbricht. Und gleichzeitig die Furcht, wie geht es weiter?
A jednocześnie obawa, co dalej.
Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie.
Vor deinem Altar flehen wir dich an, o Gott. Gib uns die freie Heimat zurück. So sangen wir alle in der überfüllten Kirche in der Frühmesse an diesem Sonntag, dem 13. Dezember. Und obwohl ich schon 23 Jahre alt war, macht es mir bis heute Gänsehaut. Draußen standen Polizisten und Soldaten, aber niemand von uns wusste, was los war. Nach der Messe gingen mein Bruder und ich nach Hause. Meine Schwester öffnete die Tür und sagte, sie haben das Kriegsrecht ausgerufen. Der Fernseher lief da schon, Jaruzelski hielt seine Rede und es war klar, was sich da tut. In dieser Zeit spielte die Kirche eine sehr wichtige Rolle. Sie dachte wie wir und war sehr patriotisch.
Kościół był bardzo patriotyczny.
Gdyby nie Kościół w tamtym czasie, to nie wiadomo, czy byśmy byli w stanie dokonać tej transformacji.
Wenn es die Kirche damals nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, ob wir diese Transformation hinbekommen hätten. Insofern hat Kriecher 100% recht. Die Kirche war ein moralischer Gigant und ich meine das positiv. Sie hat damals nicht gefragt, woher kommst du, an wen oder was glaubst du, sondern sie hat alle, die Hilfe brauchten, aufgefangen. Diese Kirche hat mit der, die heute das Sagen hat, nichts gemein. Das sind zwei völlig verschiedene Institutionen. Damals gab es auch keine politische Spaltung in rechts und links, wie heute. Alle, bis auf die Marionettenregierung, hatten den Kommunismus satt. Soweit ich mich erinnere, war es das einzige Mal, dass sich alle verbündeten, denn die Nation wollte nur eins, dass die Sowjetunion verschwindet. Das wollten alle Polen.
Chciał jednego, żeby komuniści wreszcie odeszli, żeby Związek Radziecki nam odpuścił.
Ich erinnere mich dabei auch an mein Studium. Ich studierte ab 1983 Polonistik. Und da hatten wir offiziell nur Zugang zu ausgewählten Büchern. Aber es gab auch den Samizdat, also Bücher, die es an der Uni nur für Auserwählte gab. Das erzählten uns unsere Profs. Wir besorgten uns also den Schlüssel, nahmen die Bücher über Nacht mit nach Hause und schrieben sie mit der Hand ab. Bevor die Bibliothek am Morgen aufmachte, brachten wir sie zurück. Ich habe diese Bände heute noch. Seitenweise Gedichte von Czesław Miłosz zum Beispiel. Die sind für mich so wertvoll, denn sie erinnern mich daran, was mich geformt hat. Und das hat auch gezeigt, wie mutig wir Polen sind. Denn nicht nur wir Studenten haben viel riskiert, sondern auch unsere Professoren.
Wir werden sie im Laufe dieser Sendung nochmal hören. Für den Moment ist wichtig, wie sehr die Ereignisse von damals die drei bis heute prägen. Entscheidend war damals, dass das Kriegsrecht die Polen nicht entmutigte, ganz im Gegenteil. Wir haben in unserem Tonarchiv noch einen anderen eindrucksvollen Beitrag gefunden, der den polnischen Widerstandsgeist unter dem Kriegsrecht dokumentiert. Gesendet im Deutschlandfunk im August 1982.
Tu Radio Solidarność Walcząca.
Dobry wieczór państwu.
Da ist er. Wo eben noch nur Rauschen im Radio war, kommt jetzt der Sender. Pünktlich wie angekündigt und nicht mal in schlechter Qualität. Ganz gut zu verstehen. Radiozeit in Breslau. Jeden Sonntag um 9 Uhr abends auf 68 bis 71 MHz für ein paar Minuten Programm vom Untergrundsender.
Meine Lieben, wir sind glücklich und bewegt, wenn wir zu euch sprechen können. Auch wenn es nur für ganz kurze Zeit ist. In diesen paar Minuten fühlen wir uns mit euch sehr eng verbunden. Wir sehen euch vor den Radios sitzen und unsere Worte aus den Lautsprechern hören. Die Worte, die man verhaften wollte. Wir wollen, dass unsere Arbeit, das gemeinsame Bemühen vieler namenloser, opferbereiter Aktivisten, euch erlaubt, ein Stückchen Freiheit zu ahnen, Atem zu holen im grauen Alltag. Solidarność lebt. Solidarność wird siegen. Wir werden nicht aufgeben. Unser Kampf ist ein heiliger Kampf, Ein Kampf um Freiheit, um Wahrheit und um Brot. Und um das Recht, eine Heimat zu haben. Unsere Gegner glauben, dass wir uns verängstigen lassen, unterdrücken, demütigen und kaufen. Daraus wird nichts. Wir haben viel gelitten und vor uns liegt sicher noch mehr Leid. Aber die sollen sich merken, eine stolze und solidarische polnische Nation wird nicht von den Mächten der Dunkelheit besiegt werden, seien sie auch noch so stark.
Während die einen in ihren Wohnungen vor den Radios sitzen, warten die anderen in den Straßen auf Befehle. Die ganze Armada von Miliz und Militär, die in der Stadt bereitsteht, würde ausreichen, eine Großdemonstration auseinanderzuprügeln. Aber sonntagsabends hat sie nur eine Aufgabe. Sie soll eine kleine, kaum 6 Watt starke Sendeanlage finden, die irgendwo in einem Haus oder auf einem Kirchturm versteckt ist. Mehr als 1000 Milizionäre und Soldaten gegen die Radiogruppe von Solidarność, die schon aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 5, 6 Leute zählt. Wer jetzt nicht Radio hört, steht am Fenster oder im Hauseingang und sieht zu, wie die Militärregierung mit den Muskeln rollt. Die Funkspezialisten des polnischen Militärs haben es beim Suchen zunächst recht leicht. Sie können sich gut vorbereiten, denn Uhrzeit und Frequenz der Sendungen von Radio Solidarność stehen fest. Ein illegales Radio kann seine Gegner nicht überraschen, denn es muss seine Zuhörer genau über Sendezeiten und Daten informieren. Und auch der Sicherheitsdienst liest die Untergrundpresse. Die Peiler brauchen also nur ihre Geräte einzustellen und zu warten. Gleich nach dem ersten Sendezeichen läuft dann auch die gesamte Miliz- und Militärmaschinerie an. Die Antennen der Peilwagen werden eingerichtet und über der Stadt kreist ein Hubschrauber, vollgestopft mit modernstem Peilgerät. Dann, nach kaum einer Minute, stehen die ersten Koordinaten fest. Das Stadtviertel, aus dem gesendet wird, ist klar. Hunderte von Fahrzeugen setzen sich gleichzeitig in Bewegung. Miliz sperrt die Kreuzungen, Streifenwagen rasen durch. Überall zuckt das Blaulicht. 4 Minuten später beginnt die Spezialschlägertruppe SOMO, das Viertel abzusperren. Nach weiteren 2 Minuten ist ein Häuserblock eingekreist, umstellt. Und das Radio, der Sender, schweigt plötzlich. Am nächsten Tag kommt's im Fernsehen. Ein langer Bericht füllt die Nachrichten mit dem großen Erfolg der Regierung. In Breslau ist Radio Solidarność ausgehoben worden. In Breslau, einer Hochburg des Widerstands. Bilder von der Durchsuchung des Häuserblocks werden gezeigt. Ein Foto vom gefundenen Sender, versteckt unter dem Dach, flimmert über den Bildschirm. Man kann sehen, wie Leute aus den Wohnungen geholt werden. Die polnische Nachrichtenagentur PAP tickert die Meldung in alle Welt, spricht von Verhaftungen, dem endgültigen Aus für den Untergrundsender. Westliche Medien bringen die Nachricht in Kurzfassung, ein Mosaikstein in der Reihe der Niederlagen von Solidarność. Aber am Sonntag darauf, zur gewohnten Zeit.
Tu Radio Solidarność Walcząca. Dobry wieczór Państwu.
Hier Radio Kämpfende Solidarität, guten Abend. Das ist schon unsere 6. Sendung. Wir wissen, dass wir nicht in ganz Breslau zu hören sind und wir bitten dafür um Entschuldigung. Aber wir arbeiten zurzeit unter extrem schweren Bedingungen. Die Aktivitäten der Behörden haben uns gezwungen, die Stärke unseres Senders zu reduzieren und die Sendung vorige Woche nach 5 Minuten abzubrechen. Aber wir möchten unsere Hörer beruhigen. Keiner von unseren Mitarbeitern ist verhaftet worden und unsere Anlage ist voll funktionsfähig. Unsere ganze Redaktion hat mit Heiterkeit und mit einem gewissen Vergnügen die Reaktion der offiziellen Medien auf die gegen uns gerichtete Aktion gehört. Das war eine große Ungleichheit. Auf der einen Seite hunderte von Sicherheitsbeamten mit modernsten Geräten ausgerüstet und auf der anderen Seite 2 waffenlose junge Menschen, die den Sender bedienten. Das alles bestätigt unsere Theorie, dass das, was in Polen passiert ist, nur aufgrund totaler Desinformation der Bevölkerung geschehen konnte und dass die Behörden zu allem bereit sind, um das unabhängige Wort zu vernichten. Die Wahrheit ist tödlich für sie. Deshalb werden wir die Sendezeit verlängern und unsere Sender so verbessern, dass jeder, der will, uns hören kann.
Illegale Radiostationen gibt es mittlerweile in 6 polnischen Großstädten. Sie senden in Stettin, Krakau, Posen, Danzig, Breslau und Warschau. Vor kurzem kamen Meldungen aus Lublin und Kielce. Auch dort habe sich Radio Solidarność gemeldet. Es sind kleine, selbst gebastelte Sender, zusammengelötet aus Teilen, die die Radiospezialisten der Gewerkschaft in ganz Polen sammeln. Die Technik ist nicht vergleichbar mit der der Armee oder der westlicher Piratensender. Sie ist auf dem Stand von vor 10 Jahren und es fehlt an vielen Ersatzteilen. Aber die Dinger funktionieren und machen ungeheuren Wirbel. Sie zwingen die Militärs zu großen Suchaktionen und Gegenangriffen mit der gesamten Propagandamaschinerie der offiziellen Medien. Westliche Geheimdienste werden beschuldigt, die Sender über Hilfstransporter einzuschmuggeln und als Beweis dafür dient der verhaftete Belgier, der sich in völliger Unkenntnis des polnischen Alltags unter Kriegsrecht bei der Übergabe einer starken Sendeanlage in Warschau erwischen ließ. Diese Dummheit, die zudem noch einige Leute der Warschauer Radiogruppe ins Gefängnis brachte, ist noch heute, Wochen später, immer wieder Gesprächsthema der Solidarność-Mitglieder. Schade, sagen sie. Den Sender hätten wir gerne gehabt. Es wäre ihr erstes modernes Gerät gewesen. Aber dieser einzelne Erfolg reicht den Militärs noch lange nicht. Sie stehen weiter unter Druck, müssen weiter nach Sendern suchen, denn die Radiogruppen arbeiten immer noch. Vorsichtiger zwar, aber stetig. Und eine illegale Radiosendung ist viel spektakulärer als ein geheimes Flugblatt. Denn die Stimme aus dem Lautsprecher hat ganz andere Wirkung als bedrucktes Papier.
Im Studentenmilieu sind Leute aufgetaucht, die die Studenten zum Eintritt in eine bewaffnete Organisation unter dem Namen Verband kämpfender Polen für Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit zu bewegen versuchen. Diese Tatsache stimmt mit Gerüchten aus dem Sicherheitsdienst überein, in denen die Rede von einer Aktion Grashüpfer ist, die zum Ziel habe, eine Jugendterrororganisation zu gründen. Wir warnen euch alle vor solchen Initiativen. Eine nationale bewaffnete Organisation, genauso wie bewaffnete Kämpfe auf der Straße, werden von den Sicherheitskräften und dem Propagandaapparat gebraucht, um die Bevölkerung einzuschüchtern und schwächeren Leuten Angst einzujagen. Schreibt, druckt, gebt weiter, malt Plakate, verfasst Aufrufe, bespielt Kassetten, fotografiert, enttarnt Spitzel, macht Kollaborateure bekannt, organisiert geheimen Unterricht, aber vergesst eine bewaffnete Organisation. Mit Pistolen gewinnt ihr nicht gegen die Panzer. Ihr fallt höchstens für die Heimat. Das ist kein Weg.
Jede kleine Stadt hat ihre eigene Untergrundpresse. Warschau allein 14 regelmäßig erscheinende illegale Blätter. In ganz Polen sollen es 1700 sein. Die größten der Zeitungen erscheinen wöchentlich in Auflagen von über 50.000 Stück. Tygodnik Masowsze, eine der bekanntesten, sogar in zweifarbigen Offsetdruck. Längst sind die Untergrundzeitungen nicht mehr nur Transportmittel für Aufrufe und Nachrichten, sondern Diskussionsplattform der Widerstandsbewegung. Die Diskussion um die Formen des Widerstands, die Möglichkeiten der polnischen Gewerkschaftsbewegung, hat schon bald nach dem ersten Schock über den Militärputsch begonnen. Der wichtigste ihrer gemeinsamen Appelle, veröffentlicht in ganz Polen, in allen illegalen Zeitungen und Radiosendungen, war der Aufruf zum Stillhalten. Die Regierung sollte sehen, dass die Opposition verhandlungsbereit ist und der Papstbesuch sollte nicht gefährdet werden. Denn im Jahr der Schwarzen Madonna von Częstochowa, einem Symbol des Widerstands in Polen, wäre der Besuch des polnischen Papstes eine große Chance für Solidarność gewesen. Der Stillhalteaufruf hätte aber beinahe die polnische Widerstandsbewegung gespalten. Überall wurde Kritik laut, nicht nur in den Zeitungen, sogar in den Kirchen. Ein- oder zweimal im Monat müssen wir zeigen, dass wir noch leben, sagten manche Pfarrer von den Kanzeln herunter. Wir wollen nicht stehen bleiben und warten. Es ist schon Blut geflossen in Polen. Und die toten Bergleute aus Katowice sind nicht die einzigen geblieben. Die Demonstration in Breslau am 13. Juni, niedergeschossen mit Tränengas und auseinandergeknüppelt von der Schlägertruppe SOMO, sie forderte Todesopfer. 5 wird gesagt, 3 werden bestätigt, vielleicht auch mehr. Auch ein SOMO soll tot sein.
Zeugenaussage. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni kam ich von außerhalb der Stadt nach Breslau zurück. Ich hatte keine Ahnung von den Ereignissen. An einer Haltestelle, so etwa gegen 1 Uhr, wurde ich von einer Militärpatrouille angehalten. Ich musste mich ausweisen, dann mitkommen. Wir gingen zu einem Mannschaftswagen der Miliz. Ganz unerwartet donnerten fürchterlich Knüppelschläge der dort versammelten Somos auf mich ein. Ich wurde ins Auto geworfen und stolperte in der Dunkelheit über etwas, das am Boden lag. Der Wagen war überfüllt. Mädchen, Frauen, Männer. Mein Rücken brannte von den Schlägen. Ich hatte Angst vor der tierischen Wut des Somos. Wir wurden ins Gefängnis in der Wakowa-Straße gebracht. Dort mussten wir alle Spießruten laufen durch die Prügelgasse. Eins von den Mädchen wurde so stark in die Lenden geschlagen, dass sie sofort bewusstlos war und gleichzeitig Urin und Kot abließ. Ich habe gesehen, wie der Schläger anfing, sie zu treten, und dabei rief, schaut her, wie diese Hure geschissen hat. Ich habe auch gesehen, wie die Somos aus dem Mannschaftswagen den Körper des jungen Mannes, über den ich vorher gestolpert war, herausschleiften und auf den betonierten Gefängnishof warfen. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Der ganze Körper war massakriert. Ein Auge hing heraus auf die Wange. Er lebte nicht mehr. Dennoch kam ein Somo und trat ihn und schrie dabei, du warst so ein Held, und jetzt hast du Angst aufzustehen. Wir wurden mit erhobenen Händen an die Mauer gestellt und von Somos bewacht, die hinter uns in Sesseln saßen. Die meisten Leute hatten ernste Kopfverletzungen und Augenverletzungen. Alle Augenblicke suchten sich die Sommers neue Opfer zum Prügeln aus. Nach einigen Stunden setzte sich ein älterer Mann, ein Bahnarbeiter, auf eine Tasche und fragte: Was wollt ihr von mir? Ich ging doch nur von der Arbeit nach Hause zurück. Er wurde an den Haaren gepackt und dann über den Hof weggezerrt. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Zum Schluss wurden wir in die Zellen gebracht. In meiner waren wir zu sechst. Alle durch Militärpatrouillen und Somos festgenommen in verschiedenen Stadtteilen. Alle ohne jeden Zusammenhang mit der Demonstration. Es waren dort Milchmänner, die aus den Autos gezerrt wurden, ein Taxifahrer festgenommen vor dem Bahnhof und auch ganz normale Fußgänger. Am nächsten Tag wurde ich freigelassen mit der Drohung, wenn ich auch nur ein Wort über das, was mir hier geschehen ist und was ich gesehen habe, sagen würde, sie würden mich finden und ich würde im Knast enden.
Polen ist ein Polizeistaat, kein Militärstaat. Der Armeegeneral Jaruzelski regiert nicht durch die Soldaten, sondern durch die Knüppel der Miliz und den Sicherheitsdienst. Die Somos sind ausgesucht brutale Schläger, die in den Kasernen wohlgenährt werden, denen es im Notstandsland an nichts fehlt, die zu den Spitzenverdienern gehören und nichts anderes gelernt haben als Bürgerkrieg. Sie sollen die Friedhofsruhe schaffen, die sich die Generäle wünschen. Sie geben auf den Straßen das, was Radio Solidarność zynisch Anschauungsunterricht in real existierendem Sozialismus nennt. Die Armee hält sich zurück. Soldaten werden immer nur am Rande eingesetzt, gehören als Dekoration zum Schauspiel der Macht, greifen aber nicht ein. Sie stellen Barrieren auf, machen Straßenkontrollen, geben Verhaftete an die Somos ab, aber sie prügeln nicht selber. Die Offiziere sind sich der einfachen Soldaten nicht sicher. Auch im Alarmzustand geben sie nur ungern scharfe Munition aus, denn die Soldaten sind nur Wehrpflichtige. Und die Generäle sind sich der Offiziere nicht sicher, denn die haben beim Putsch nur mitgemacht, weil sie aufräumen wollten im Staat, Ordnung schaffen, wie es die Eigenart des Militärs ist. Und das nicht nur mit der Gewerkschaft, sondern auch mit Partei und Bürokratie. Deshalb auch ist die Armee praktisch entwaffnet. Sind alle größeren Waffen unter Verschluss, würde sie, selbst wenn sie wirklich wollte, einem sowjetischen Einmarsch in Polen nur mit leeren Händen entgegentreten können. Und deshalb auch versucht Solidarność zu den Soldaten durchzudringen, die Unruhe in die Kasernen zu tragen. Die Vorbereitungen zum Generalstreik laufen, trotz der Auseinandersetzungen und Diskussionen innerhalb der Untergrundbewegung. Die harte Haltung des Partei- und Regierungsgenerals Jaruzelski am polnischen Nationalfeiertag hat Solidarność wieder zu einer Front gemacht. Viele Polen haben bis zu dieser Rede wirklich geglaubt, dass es eine Verständigungsmöglichkeit zwischen Gewerkschaft und Regierung geben könnte. Viel war von Lockerungen gesprochen worden, von Amnestie für die politischen Gefangenen. Was dann aber kam, war wie ein Spott auf all diese Hoffnungen, wie ein Hohn auf den Stillhalteappell von Solidarność. Die Straßenkontrollen wurden aufgehoben, sicher. Aber die nahm ohnehin niemand mehr ernst, am wenigsten die zum Kontrollieren eingeteilten jungen Soldaten. Und 913 Gefangene sollten entlassen werden. Aber niemand von der intellektuellen Organisation KOR, niemand von der Spitze der Solidarność, niemand von den schon zu Unrecht Verurteilten. Und von den angekündigten 900 Entlassungen ist bis heute noch kein Viertel wahr geworden. Es wird einen heißen Herbst geben in Polen. Das sagen alle, die etwas mit der verbotenen Gewerkschaft zu tun haben. Zwar wird noch immer über die richtige Taktik diskutiert, weg von den Betrieben, weil dort die Leute, die streiken, sofort fassbar sind, oder Besetzung der Betriebe und deren Verteidigung auf der Straße. Aber klar ist, im Herbst.
Aus dem heißen Herbst wurde nichts. Am 8. Oktober 1982 wird Solidarność durch ein neues Gewerkschaftsgesetz endgültig verboten. Aber den Gang der Geschichte konnte auch das nicht aufhalten. Der Samizdat blühte, die Kirche bot Schutzräume, der polnische Papst Johannes Paul II. Stärkte das Selbstbewusstsein seiner Landsleute. Am 22. Juli 1983 hob die Regierung das Kriegsrecht offiziell auf. Und die Gruppe um Solidarność-Führer Lech Wałęsa gelangte durch ihre beharrliche und gemäßigte Haltung zum Erfolg, als die Sowjetunion unter Gorbatschow Spielräume eröffnete. Im Juni 1989 fanden in Polen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise freie Parlamentswahlen statt. Es war der Anfang vom Ende des kommunistischen Regimes. Leszek, Bacha und Krycha, die drei Polen, die ich kürzlich traf, erinnern sich noch heute an das Glücksgefühl von damals.
Das war die reinste Euphorie, als wir vor 30 Jahren die Freiheit erlangten. Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Lesefreiheit. Man sprach jetzt auch offen über Katyn, wo die intellektuelle Elite Polens ermordet worden war. Früher sagten die Russen, das waren die Deutschen. Jetzt konnte man die Wahrheit sagen, dass es die Russen waren. Deshalb bin ich so entsetzt, wenn ich diesen Streit zwischen der EU und uns sehe. Für mich ist das eine Katastrophe. Dafür sind wir alle nicht auf die Barrikaden gegangen, dass wir jetzt diesen Streit haben. Wir haben so viel ermöglicht bekommen, als wir in die EU eintraten. Für uns hat sich auf einmal die ganze Welt geöffnet. Nicht zu reden von der Wirtschaft, das können wir täglich sehen. Ich finde, wenn man einen Vertrag unterschreibt, und das haben wir getan, in dem das mit der EU-Verfassung geregelt ist, dann müssen wir uns daran halten.
To uznawać, bo to podpisaliśmy.
Jestem dumny, że jesteśmy w Unii. Jestem dumny, że jesteśmy w NATO.
Ich bin stolz, dass wir in der Europäischen Union sind und in der NATO. Wir müssen hier bleiben, denn hier ist unser Platz. Ich bin historisch interessiert und denke gerade oft an unsere Geschichte vor 200 Jahren. Damals wurde die Verfassung vom 3. Mai verabschiedet und direkt im Anschluss die Konföderation von Targowica verkündet. Damals konnten die Beteiligten sich nicht einigen. Die Traditionalisten, die mit der Kirche paktierten und die Reformer. Und wen baten sie um Hilfe? Russland. Die Situation heute bei uns im Land erinnert mich daran, nur dass bisher niemand offiziell Russland um Hilfe gebeten hat. Aber Putin bereitet schon das Feld. Gott gebe, dass das nicht passiert.
Putin już rozpościera ramiona na powitanie nas, jeśli to się spełni, nie daj Boże.
Deshalb bin ich ja der Europäischen Union auch so dankbar, dass sie sich einmischt, damit so etwas eben nicht passiert. Das lässt mich auch hoffen, dass Verrückte wie Kaczynski mit uns nicht machen können, was sie wollen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die EU eingreift, denn sie will etwas Gutes. Aber ich verstehe die Peace auch ein klein bisschen. Jedes Land möchte seine Unabhängigkeit behalten. Es darf nicht zu große Eingriffe von außen geben. Ich bin beileibe nicht für Kaczynski, aber man muss die eigene Verfassung schon verteidigen dürfen.
Też swoją konstytucję.
Nie do końca się zgadzam, co Krysia powiedziała, bo ja uważam.
Nein, das finde ich nicht, Krysia. Niemand würde sich einmischen und die nationale Verfassung hinterfragen, wenn wir hier die demokratischen Grundsätze befolgen würden. Dass wir das aus eigener Kraft nicht stoppen können, hat vor allem einen Grund. Die PiS hat bereits zum zweiten Mal gewonnen und fühlt sich berechtigt, für ganz Polen zu sprechen. Das führt nicht nur bei der Oppositionsbewegung zu einer Art Ohnmacht. Ich sehe es an mir. Ich schalte die Nachrichten nicht mehr ein, lese sie lieber, denn ich ertrage es nicht, mir die Politiker anzuhören, und zwar keine der Seiten. Wir glauben der Politik nicht mehr, und zwar weder links noch rechts. Denn bevor die PiS an die Macht kam, gab es andere Regierungen. Und auch an die erinnern wir uns nicht gern. Ich glaube, dass die Menschen erst dann geschlossen auf die Straße gehen, wenn uns droht, dass Polen aus der EU austritt. Dann kommen sie, da bin ich sicher.
1989 bezwangen die Polen einen so übermächtigen Feind wie die Sowjetunion. Deshalb darf ihr Blick auf das, was seit letztem Sommer in Belarus geschieht, hier nicht fehlen. Denn was dort an Brutalität und Unmenschlichkeit geschieht, weckt Erinnerungen auch bei Leszek, Bacha und Krysia. Und das Vorgehen ihrer eigenen Regierung entsetzt sie.
Ich bin noch in Belarus geboren, am 13. April 1958. Und wenn mein Vater nicht so ein polnischer Patriot gewesen wäre, würden wir da noch heute leben. Deshalb fühle ich mit den Menschen dort, sowohl mit den Belarussen als auch mit den Flüchtlingen an der Grenze. Ich bin sicher, dass Lukaschenko und Putin da gemeinsame Sache machen. Wir haben doch vor der Wende selbst erfahren, wozu die Russen fähig sind. Massen von uns sind deshalb nach Westen geflohen, bekamen Asyl, wurden mit offenen Armen empfangen. Und wir nehmen die Flüchtlinge nicht auf, weder 2015 noch heute. Stattdessen holten wir Ukrainer und Belarussen zu uns. Aber das war nicht das Gleiche, denn es war dieselbe Kultur und sie haben uns auch wirtschaftlich gut getan. Jetzt bete ich nur darum, dass die an der Grenze ganz schnell eine Lösung finden, denn ich habe Angst, das sage ich offen, vor einem neuen Krieg.
Ich sehe das, was unsere Regierung dort macht, sehr kritisch. Aber ich habe genauso wie Krisia große Angst, schreckliche Angst. Und doch bin ich auch wütend auf Putin, aber auch auf unsere Regierung und nicht nur das. Ich schäme mich für sie. Ich verstehe nicht, wie sie es zulassen kann, dass man die Menschen dort jagt, Stacheldrahtzäune baut, ihnen Angst macht. Wenn diese Regierung gute Absichten gehabt hätte, dann hätte sie von Anfang an humanitäre Organisationen, Journalisten und Beobachter hineingelassen.
Dziennikarze, obserwatorzy dawno by byli wpuszczeni.
Ich sehe das etwas anders als du, Bacha. Wir haben eine EU-Außengrenze zu verteidigen. Die Weisungen der EU waren ziemlich deutlich. Polen soll die Grenze bewachen und niemanden reinlassen. Denn unter den Flüchtlingen gäbe es auch viele Terroristen.
Ich finde, unsere Regierung hat sich komplett verrannt. Und das hat damit zu tun, dass sie den Menschen hier seit Jahren einreden. Redet, die Migranten schleppen Krankheiten ein und seien nicht besser als Wanzen. Wenn man das tut, dann haben die Menschen kein Mitleid mit Migranten. Außerdem hat sie immer behauptet, wir schaffen das allein, wir brauchen Frontex nicht, überhaupt keine Hilfe von der EU und keine Ärzte ohne Grenzen. Wie soll sie also jetzt, wo sie sich so verrannt hat, ihren Wählern erklären, dass sie es doch nicht allein schafft und die böse EU um Hilfe bitten muss?
Powie, że no dobra, nie dajemy rady, musimy tą złą Unię poprosić o pomoc.
Masz w 100% rację, tylko jeszcze trzeba też jakby spróbować zrozumieć, dlaczego oni tak postępują.
Du hast 100% recht und ich sag dir, warum sie von ihrem Weg nicht abweichen. Was hilft den Regierungen, Menschen zu regieren? Glaube und Nationalismus, fanatischer Patriotismus und Angst. Damit kann man Menschen sehr leicht manipulieren, denn da reichst du in die Tiefe der Seele. Warum ist die Opposition bei uns so schwach? Weil sie nicht die Werte vertritt, an die die Menschen hier glauben. Die jetzige Regierung hat den Menschen eingeredet, wir kämpfen für euch und eure Sicherheit. Die im Westen können ihre Bevölkerung vor den Terroranschlägen nicht schützen. Das kommt alles von den Flüchtlingen, von den Terroristen. Bei uns gibt es das nicht, weil wir euch behüten.
My wam dajemy to poczucie bezpieczeństwa.
To znaczy, moim zdaniem, trzeba się cofnąć do dwóch postaci z naszej historii.
Zwei Männer aus der polnischen Geschichte fallen mir als Hobbyhistoriker dazu ein. Es waren die zwei Gegenpole, als Polen 1918 wiedererstand. Roman Dmowski und Józef Piłsudski. Dmowski wollte eine homogene Nation und Piłsudski wollte eine Republik mit Staatsbürgern, wo das Polnische nicht im Vordergrund stand. Ich fürchte, heute hat sich die Option von Dmowski durchgesetzt. Und die heißt, ein Pole kann nur der sein, der auch katholisch ist.
Am 13. Dezember
1981 begann in Polen das letzte Kapitel der sowjetischen Herrschaft. 1989 machten sich die Polen auf den Weg in die Freiheit und nationale Unabhängigkeit und nach Europa, dem Europa der EU mit ihren Prinzipien Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung. Heute denke ich, wie ist es möglich, dass eine Regierungspartei in Polen versuchen kann, dieses Land, mein Land, unter seine Herrschaft zu zwingen, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung in Frage zu stellen? Ist Polen freier und unabhängiger, wenn es dem Europa des Westens den Rücken kehrt und stattdessen dann sich dem Druck Russlands aussetzt? Fragen über Fragen, die mir an diesem Jahrestag durch den Kopf gehen. Aber diesen Satz habe ich auch im Kopf. Jeszcze Polska nie zginęła. Noch ist Polen nicht verloren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Polen selbst aufgeben. Zum Kriegsrecht in Polen 1981 hörten Sie eine Zeitfragenstunde mit Margarete Wohlan. Redaktion hatte Winfried Streter.